Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 10. Juli 2026, auch in Episode 142, ist für euch am Start Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler, begleitet von
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo da draußen, sehr schön, dass ihr uns wieder zuhört.
Und auch heute haben wir wieder starke und zwar tatsächlich ziemlich spektakuläre Neuigkeiten aus der Metal-Welt. Ja, ja, so. Guck doch nicht so.
Ach so.
Ein auch ziemlich starkes Album der Woche. Ich habe mich sehr darüber gefreut und freue mich darauf, darüber zu sprechen. Und dann haben wir keinen Studiogast diesmal.
Ja, und zwar bitten wir stattdessen quasi die Leute aus dem Team an die Mikrofone, die mit uns auf dem Rockhearts Festival gefeiert haben und bringen ihre Meinung darüber in Erfahrung. Da das ein bisschen länger dauert, kein Interviewgast, aber...
Ich weiß gar nicht, ob zu viel länger dauert, aber wir haben bestimmt was dazu zu sagen.
Ja, interessiert euch ja vielleicht auch trotzdem da draußen.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann starten wir rein in die spektakulären Neuigkeiten, die es da so gibt.
Back in Black, das Metal Update.
Und zwar gibt es eine neue Single von Amon Amarth. Yay! Endlich. Wir haben es lange am Horizont erwartet, seitdem die Tour angekündigt ist, die diesen Herbst losrollen wird. Da wurde ja schon angeteasert, da wird es ein Album zu geben. Informationen zu dem Album gibt es immer noch nicht. Da halten sie sich immer noch bedeckt, aber haben jetzt nochmal bestätigt, es wird ein Album kommen. Ich glaube, man kann Pi mal Daumen davon ausgehen, wahrscheinlich um die Tour herum, das macht ja Sinn. Und es gibt vor allem die erste Single und die ist ein typischer Amon Amarth-Song, klingt wie immer super hymnisch, super melodisch und doch ganz anders, weil es ist ein Akustik-Song.
Yeah, der erste Akustik-Song der Wikinger.
Wie geil, vielleicht sogar die erste Akustik-Death-Metal-Ballade, ich bin mir nicht ganz sicher. Death Metal Balladen, klar, gibt es auch von Amon Amarth, auch von Hypocrisy. Aber akustisch ist schon Hammer. Im Video auch sitzen die Herren in Alltagsklamotten um ein Lagerfeuer herum, spielen auf Akustikinstrumenten und dann singt Johann Heck klar. Nein, tut er eben nicht. Sondern er singt wie immer brutal, tief, ich glaube sogar tiefer denn je, zumindest fühlt sich das so an, gerade um die Akustik-Sachen und auch so epische, hymnische, himmlische Chöre gibt es dazu, ohne dass es kitschig wirkt und richtig, richtig stark. Das wäre auch ein super Amon Amarth-Song, wenn es einfach klassisch instrumentiert wäre, wenn es krachig wäre. Man hört die Riffs, man hört die Melodien, dann wäre es ein starker Amon Amarth-Song unter vielen. Aber sie haben sich halt getraut, es komplett anders zu machen. Und das ist super.
Ja,
ist
also gut. Für mich ist das ehrlich gesagt auch eine sehr erstaunliche Wahl als Single. Also wir hören sie hier in einem
UPAF.
Genau, in einem sehr ungewohnten Setting. Trotzdem halt einfach sehr authentisch. Also viele andere Wikinger-Bands haben ja auch mehr zurückgenommene Lieder, auch mit so Männerchören teilweise. Also das passt schon gut. Textlich übrigens, weiß ich nicht, ob du das auch weißt, sage ich jetzt hier, haben wir es mit dem Beginn der Voluspa zu tun. Also dem wohl bedeutendsten Gedicht des nordischen Mittelalters und dem ersten Teil der wahrscheinlich eher bekannten Edda.
Ah,
und
okay.
Johann Heck verwendet hier eine Übersetzung aus dem Jahr 1936.
Ui, wow, stark. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt ein eigener Text, sondern bezieht sich tatsächlich sehr auf diese historischen Texte.
Genau, das ist eine lyrische Adaption quasi.
Super, das ist mal richtig stark, dass sie da wirklich so super an ihre Wurzeln gehen damit tatsächlich.
Ja, und natürlich auch schön irgendwie, also diese Szenen da im Wald am Lagerfeuer musizieren, das ist natürlich super romantisch, aber eben auch dieser Erzählstrang mit den drei Protagonisten, denen es da eben merklich nicht gut geht und die dann aber am Schluss Zuflucht an diesem Lagerfeuer, also in der echten Natur finden. Das ist schon sehr, sehr schön. Ich mag es wirklich total.
In der Natur.
In den Kommentarspalten.
Mit meiner Fließjacke komme ich hier nicht
durch. Ja, nee. Ja, wobei, in den Kommentarspalten bei YouTube rasten wirklich viele Leute auch total aus und lieben den Song. Und einige kommentieren auch, dass sie wirklich sehr gerne mal mit Amon Amarth campen gehen würden.
Wer nicht?
Ja, also total.
Aber ich glaube, die wenigsten würden den Alkohol vertragen.
Das glaube ich auch. Beziehungsweise das
die
weiß
Menge.
Ich aus eigener Erfahrung. Ja, guter Move, mega Single. Ich habe jetzt schon tierisch Bock aufs neue Album und natürlich die großartige Tour im Herbst.
Ja, ja, präsentiert total. Von Metal Hammer, Orbit Culture und Soilworks sind dabei. Bock. Das ist eine schöne Schwedenfahrt und wir haben richtig Bock drauf.
Rudern!
Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich in den Sternen lese, kann es sein, dass Metal Hammer und Amon Amarth in den nächsten Monaten ein paar coole Sachen miteinander machen. Folgt also unseren Kanälen, folgt am besten auch unserem Heft, abonniert es, damit ihr auch echt nichts verpasst und haltet die Ohren offen. Zu der Single aber nochmal, ich finde es auch so clever, so sie stoßen damit keinen Fan vor den Kopf, weil es einfach so typisch Amon Amarth klingt. Keiner kann sich beschweren, es ist richtig geil, auch wenn halt anders instrumentiert, aber alle lieben es. Gleichzeitig aber, glaube ich, könnte nochmal neue Leute mitnehmen, die vielleicht wegen dem Krachigen bisher nicht so reingekommen sind und jetzt nochmal irgendwie einen neuen Zugang dazu finden und jetzt erst die schönen Melodien raushören können, die sonst aber auch natürlich sehr präsent sind. So.
Das Krachige aber ist ja auch geil, weil bei Amon, das ist ja hochmelodisch alles. Ne? Es ist ja am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja Heavy Metal mit Death Metal Gesang. Ne? Es ist ja kein typischer Death Metal.
Ja, jetzt ist Akustikballade mit Death Metal Gesang. Das ist schon nochmal ein richtig, richtig geiler Dreh. Also super, dass sich das getraut haben und ein schöner erster Aufschlag für ein Album, das da kommen wird und richtig, richtig Bock auf den Herbst jetzt.
Weiter geht's mit Neuigkeiten zu Black Sabbath. Da passiert nämlich im Herbst auch was. Der erste Todestag von Ozzy Osbourne naht ja und natürlich bestimmt dieses Thema die Metal-Szene gerade stark. Wir beteiligen uns natürlich auch daran, haben auch bereits etwas für euch vorbereitet. Mehr dazu dann wahrscheinlich nächste Woche. Und im Oktober 2026, das ist jetzt der eigentliche Kern dieser Meldung, soll das erste offizielle Black Sabbath-Buch namens The Masters of Reality: Why Black Sabbath Matter erscheinen. Und zwar beim Verlag Rufus Publications.
Also erstmal auf Englisch, wie das klingt.
Genau, federführend war da offenbar Fotograf Ross Halfin, der mit der Band zusammengearbeitet hat. Inhaltlich soll das Buch die Geschichte von Black Sabbath vom Anfang bis zum Ende erzählen, also Endpunkt quasi Back to the Beginning. Haha. Und ja, natürlich zeigt Halfin dabei viele, teils auch ungesehene Fotos. Dazu gibt es dann offenbar Essays von zwei Autoren, denen Interviews mit den vier Kernbandmitgliedern zugrunde liegen. Insgesamt soll das Werk 500 Seiten umfassen. Das wird also ein ganz ordentlicher Wälzer. Okay. Und begonnen wurde dieses Projekt bereits vor über 2 Jahren. Eigentlich sollte das letztes Jahr bereits auf den Markt kommen, aber der Tod von Ozzy legte die Sache dann erstmal auf Eis. Nun scheint für Halfin und Co. also der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein. Erhältlich ist das gute Stück offenbar in 3 Versionen, darunter auch so richtig edle und streng limitierte Auflagen. Also wer da richtig viel Geld ausgeben will, kann um die 1.110 Euro locker machen und so ein richtiges Schmuckstück von einem Buch kaufen. Also im Großformat, gedruckt auf seidenmatten Kunstdruckpapier, mit Buchrücken aus recyceltem Leder, einem handgefertigten Einband aus gebürstetem Metall und natürlich einem Beilegeblatt mit Unterschriften von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward.
Wow.
Wobei, man bekommt es natürlich nicht mehr, ne? Also offenbar ist diese Auflage sowie die eine Stufe darunter bereits vergriffen.
Ja, krass.
Ja, kein Wunder.
Jetzt schon vergriffen, das ist heftig. Ich dachte mir schon, dass da ein Run drauf sein wird, aber jetzt schon vergriffen.
Total.
Ist krass.
Was noch erhältlich ist, ist die Standard-Edition für 113 Euro ungefähr.
Was auch nicht wenig Geld ist.
Nee, aber muss schon ein richtig geiles Teil sein.
Also auf jeden Fall, das ist was, was man als Fan sich gerne ins Regal stellt.
Ja, und super. Auch ein guter Zeitpunkt, finde ich. Also jetzt ein Jahr zu warten, finde ich echt sehr angemessen.
Ja, ja, schon. Ein Jahr müssen wir mehr warten auf das Wacken Open Air. Das ist nur noch 3 Wochen hin, glaube ich. So, die Zeit rennt. Es ist nicht mehr lang. Letzte Tickets gibt es noch. Es ist noch nicht ganz ausverkauft, heißt es. Obwohl sie versprochen hatten, nach dem letzten Jahr, wo ja alles sehr in Schlamm versunken ist, Bodenplatten vor die Bühne zu legen. Da war die Dankbarkeit in den Kommentarspalten auch schnell da. Und ja, geil. Und Zeit wird's. Update, es wird keine Bodenplatten vor die Bühnen geben, aber aus gutem Grund. Sie erklären das tatsächlich sehr schön. Und zwar hat Wacken-CEO André Jürgens sich vor die Kamera gestellt. Er ist bisher noch nicht so viel öffentlich aufgetreten. Jetzt zeigt einer der Neuen hinter den Kulissen auch mal sein Gesicht und darf ein paar Worte zu neuen Infrastrukturmaßnahmen sagen. Und zwar, sie sparen diese Bodenplatten nicht ein, sondern sie haben festgestellt, Bodenplatten, wie sie sich vorgestellt haben, vor den Hauptbühnen, keine geile Idee. Sie haben das mal durchkalkuliert, durchberechnet, Simulationen laufen lassen, whatever. Wenn dort Bodenplatten liegen und es schifft so wie in den letzten Jahren, Gott bewahre, wird es dieses Jahr bestimmt nicht, weil wir wechseln das ja alle zwei Jahre durch.
Nicht.
Aber wenn es so schifft, die in den letzten zwei Jahren, da liegen Bodenplatten, dann sammelt sich das Wasser an, ich zitiere, einer ungünstigen Stelle. Welche das ist, kommt in dem Video, das sie veröffentlicht haben, leider nicht raus, aber er sagt mehrfach, es wäre eine ungünstige Stelle. Man kann jetzt nur mutmaßen, ist es bestimmt der Metalhammer-Stand?
Nein, der ist ja sowieso meistens in der Pipi-Rinne.
Seit wir die Seite gewechselt haben, ist ja alles gut. Aber von daher, ich sehe das ein, man will nicht, dass Wasser sich dort an ungünstigen Stellen sammelt. Das war jahrelang vor dem Metalhammer-Stand auch der Fall, das Wasser kam von den Pipi-Rinnen, das wollen wir nicht wieder haben. Keine Ahnung, ob die Toiletten volllaufen würden, ob vielleicht irgendwie die Technik unter den Bühnen volllaufen würde,
ja, sowas
was auch immer,
sein.
Wahrscheinlich wird sowas sein. Auf jeden Fall, sie werden auf diese Bodenplatten verzichten, aber sie werden diese Bodenplatten verdoppeln und anderswo hinlegen. Und zwar in der Peripherie, in der Infrastruktur, vor Bierständen, vor Essensständen, auf den Wegen, wo sie eh schon mit mehr Bodenplatten als in den letzten Jahren gearbeitet hatten. Also das wird nicht weggespart, das wird tatsächlich umgelegt und zwar so, dass es dann für alle sinnvoll ist. Und ich kann mir auch vorstellen, vor den Bühnen war es ja auch das kleinere Problem in den letzten Jahren.
Das kann man nicht sagen.
Es war ein Problem, definitiv.
Ja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich vorletztes Jahr, also 23, wie da Heaven Shall Burn gespielt haben auf der Hauptbühne. Und ich bin da mit meinen Gummistiefeln hingewartet und stand dann, wie man so schön halt in diesem Schlamm steht. Man kommt eigentlich quasi nicht voran und hat einfach nur, also ich hatte wirklich Schiss, dass sich der Pit auf einmal so ausbreitet, dass ich quasi nicht reagieren kann, weil ich mit meinen Stiefeln im Schlamm stecke und dass der Pit einfach mich umnietet. Ich habe keine Ahnung, wie Leute sich da überhaupt im Pit bewegen können oder überhaupt bewegen. Aber in meinem Alter kommt man nicht mehr so schnell von A nach B.
Verstehe ich auch nicht.
Von dem her kann ich nicht sagen, dass es kein Problem vor den Bühnen gibt.
Nein, aber trotzdem, es haben sich immer Leute vor den Bühnen versammelt. Und wenn man da vorbereitet ist mit Gummistiefeln und so, es geht schon irgendwie. Noch krasser war ja aber einfach, dass das ganze Feld und das ganze Festivalgelände einfach echt in einem grenzwertigen Zustand war und man nicht zu den Bühnen kam.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, woran jetzt durch diese neuen Bodenplatten, wie sie jetzt gelegt werden können, das deutlich verbessert werden kann.
Das wäre schön.
Wie man das dann vor den Bühnen löst, mal gucken. Vielleicht bleiben dann immer mehr Sägespäne oder wie heißt der?
Hackschnitzel.
Und die Hanfdinge, wie heißen die?
Hanfschäben.
Hanfschäben. Vielleicht bleiben mehr Hanfschäben für vor der Bühne übrig, so
toll.
Um das dort aufzusaugen.
Man hat so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass dann so ein kleines Cannabis-Aroma auch so hochsteigt. Aber ich befürchte, das hat nichts miteinander zu tun.
Das wird im Bieraroma untergehen, fürchte ich.
Ja.
Es gibt noch weitere Infrastrukturmaßnahmen, weitere Sitzflächen, wohl auch Sonnenschutz in guter Hoffnung. Und ich teile diese gute Hoffnung, weil alle zwei Jahre ist es schlimm und alle zwei Jahre wird es schön. Und wir müssen jetzt in einem schönen Jahr sein.
Ja, wir hätten es
glaube da schon
verdient.
Dran. Sie tun auf jeden Fall was. Mal gucken, wie sich das auszahlen wird und wie es vor Ort dann aussehen wird. Auf jeden Fall bin ich neugierig, das dann vor Ort zu sehen in drei Wochen. Wir werden es inspizieren und bringen natürlich wieder den weltweit größten journalistischen Nachbericht vom Wacken Open Air mit und hacken den noch vor Ort für euch ein, damit das zwei Wochen später auch im Kiosk steht.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass die Wackenmacher da die Sicherheit aller Beteiligten an oberste Stelle setzen und dementsprechend auch Maßnahmen umsetzen. Spannend übrigens auch, das wollte ich auch noch sagen, dass man hier eben mal diesen neuen CEO da auch zu Gesicht bekommt.
Ja, voll.
Aber
ja,
so ein bisschen, als hätten Holger und Thomas diese Botschaft vielleicht nicht selbst verkünden wollen.
Thomas musste Geburtstag feiern.
Stimmt, der ist
entschuldigt. Der hatte erst den 60. Anfang der Woche. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. Und yes. Holger wird auch noch kurz vor dem 35. Wacken Open Air 60 Jahre alt.
Ja. Wir gucken, wie das vor Ort ist, wie begehbar das Gelände ist und ich hoffe einfach, dass wir jetzt mal noch ein bisschen Sonne bekommen und vielleicht die Zustände nicht mehr so schlimm sind.
Ein kleiner Shoutout noch in diesem Themenkomplex. Die Kollegen vom NDR versuchen sich auch mal am Podcasten. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen das schon länger. Wem gehört Wacken Open Air? Metal Mythen Millionen heißt ihre neue Podcast-Reihe, die jetzt auch diese Woche gestartet ist. Ich habe sie noch nicht hören können. Sie sprechen dort mit Leuten hinter den Kulissen, mit den Dorfbewohnern, mit früheren Mitarbeitern und Wegbegleitern und auch den Veranstaltern selbst. Und die Themen sollen sein Gemeinschaft, Kommerzialisierung, Macht, Eigentum und die Folgen eines Erfolges, der ein kleines Dorf weltweit bekannt gemacht hat. Also das Wacken Open Air vorgestellt, aber auch ein bisschen kritisch politisch analysiert und die Hintergründe analysiert und die Geschichte und was das wirklich an wirtschaftlicher Macht und an Veränderung mit sich bringt,
wie ein größeres Festival. Ja, ist doch schön, dass Gebührengelder sinnvoll eingesetzt werden.
Definitiv, wir werden reinhören, wenn die Kollegen auch mal hier reinhören. Ich frage nach.
Und dann dreht sich mal wieder das Personalkarussell, diesmal bei den Dark Rockern Lord of the Lost. Die müssen in Zukunft nämlich auf Bassist Klaas Helmecke sowie Gitarrist Pi Stoffers verzichten. Letzterer will sich offenbar umorientieren, während Helmecke ja bereits seit einiger Zeit live aussetzt und sich künftig offenbar noch stärker um seine psychische Gesundheit kümmern will. Krasse Veränderung. Die beiden waren 17 bzw. 10 Jahre lang Teil der Band. Die Nachbesitzung wurde offenbar auch schon geregelt, aber eben noch nicht öffentlich mitgeteilt. Im Statement der Band heißt es dazu: Klaas und Pi werden für immer Teil unserer Familie bleiben. Wir haben all die Zeit alles gemeinsam gemacht und so haben wir auch gemeinsam darüber entschieden, wer in Zukunft bei Lord of the Lost auf der Bühne stehen wird. Dazu ein andermal mehr. Klaas, Pi, wir lieben euch und wir danken euch für die Zeit unseres Lebens, die wir alle gemeinsam erleben durften.
17 Jahre ist eine lange Zeit. Da müssen sich die Fans an neue Gesichter auf der Bühne gewöhnen. Werden sie aber bestimmt und es wird weitergehen und sie haben schon Pläne.
Das ja, wir behalten im Blick, wie es weitergeht.
Corinne Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Aus dem Pit berichten wir in dieser Podcast-Episode vom Rockharz Festival. Da waren wir am vergangenen Wochenende und ja, ich bin immer wieder gerne beim Rockharz. Das ist für mich persönlich einfach das entspannteste Festival überhaupt in dieser Größenordnung. Es gibt ja nur eine abwechselnd bespielte Doppelbühne und daher auch keine Bandüberschneidungen zum Guten wie zum Schlechten. Das Ganze ist idyllisch gelegen, eben im Harz auf dem Flughafen Ballenstedt. Hinter der Bühne quasi hat man da diese wunderbare Teufelsmauer, die man auch erklimmen kann, wenn man möchte. Und ich bin immer wieder beeindruckt, welch großartiges Programm die Veranstalter da hinstellen. Also in diesem Jahr haben mich die Headliner wirklich durchgehend überzeugt. Halloween waren toll, Alice Cooper als US-Act, den man nicht ständig sieht. Natürlich auch so ein besonderes Schmankerl.
Ja, der Creator ist auch.
Richtig, Creator haben einen apokalyptischen Siegeszug hingelegt in meinen natürlich sehr neutralen Augen, haha. Selbst Feuerschwanz, deren größter Fan ich jetzt sicherlich nicht bin, haben richtig gut Stimmung gemacht, also hat echt Spaß gebracht. Darüber hinaus echt schöne Gigs von ja, vielen, vielen, vielen Bands, The Haunted, Paradise Lost, Dogma, Avatar, Subway to Sally, Tungsten, Majestica, Doro, Emperor war der Hammer, richtig geile Show. Und natürlich meinen Lieblingen ganz am Schluss von Soen, die noch ein bisschen Tröpfeln abbekommen haben, aber wirklich das Festival auch sehr, sehr schön und ans Herz gehend ausgeleitet haben.
Ja, und dass der kleine Regen zu Soen hat ja wirklich auch gepasst. Das war ja atmosphärisch stimmig.
Der ist auf jeden Fall. Was hat dir dann gut gefallen?
Nicht so gut gefallen hat mir, dass ich mich am ersten Tag die Schnauze verbrannt habe beim gierigen Verschlingen einer leckeren Thüringer Rostbratwurst.
Ach, Tesla, ganz ehrlich.
Für günstige, waren es nur 4 Euro? Waren es 5 Euro? Ich glaube, eine günstige 4 Euro. Aber super Bratwurst in einem tollen, knackigen Brötchen, aber ich war zu gierig.
Hast du wieder den Mund nicht voll bekommen?
Ja, hier. 4 Tage lang Schmerzen gehabt. Das hatte ich wirklich noch nie.
Das ist sehr traurig.
Ja, Klage hängt an. Das war aber auch das Schlimmste, was mir passiert ist.
Toll. Ansonsten. Das freut mich.
Ansonsten super. Ich meine, wir hatten super Glück mit dem Wetter. Der letzte große Regenschauer kam, glaube ich, tatsächlich eine Stunde bevor wir aufs Festival kamen runter. Da musste der Einlass nochmal kurz verschoben werden auch. Das hätten sie gerne eine halbe Stunde, Stunde früher gemacht. Aber da kam nochmal ordentlich was runter vor Heavisaurus. So wie überhaupt der Aufbau unter extremen Wetterbedingungen stattfinden musste. Mal war es zu heiß, mal hat es geschüttet, aber das Festival selber dann wirklich optimal, so 20 bis 25 Grad Sonne, bisschen viel Wind. Das hat die Veranstalter hinter den Kulissen auch ein bisschen Nerven gekostet, weil sie wirklich gucken mussten, wie lange sie das Programm noch aufrecht erhalten können oder ob sie abbrechen müssen wegen zu krassem Wind. Sie haben die Bühne und so ein bisschen Aufbauten schon zurückgebaut und hat es gesehen, die Backdrops hingen nicht ganz oben, die Bühne war hinten offen für Durchzug und so. Haben also alles gemacht, um das Programm aufrechterhalten zu können. Ach ja, und Pyros waren auch reduziert bei einigen Bands. Einige Bands hatten Pyros dabei, durften sie dann nicht zünden, weil sie sich selber abgefackelt hätten.
Ja, Subway to Sally haben zum Beispiel darauf verzichten müssen. Und das war dann sehr schön, weil hinten raus hat dann Bodensky noch so eine Ansage gemacht, die dann alle mitmachen mussten. Und zwar Wind-Buh. Das war sehr schön.
Damit ist dazu alles gesagt. Aber ansonsten echt Glück mit dem Wetter, Glück mit allem. Wie du schon sagtest, es wird durchgeballert zwischen den Bands jeweils nur 5 Minuten Ruhe.
Das ist zu wenig.
Auch mal anstrengend. Durchaus. So, man hätte auch gerne mal irgendwie 10 Minuten, um irgendwie zu quatschen, sich zu holen, ja, die Ohren zu schonen. Sein. Dann wieder müsste man halt auf eine Band am Tag verzichten und die Leute würden halt von der Bühne weggehen. So hast du irgendwie halt die Leute von der vorherigen Band noch und kannst die mit der nächsten Band gleich mitnehmen. Das ist schon cool. Also das ist schon ein System, das irgendwo Sinn macht. Und hat echt viele starke Auftritte. Eine Überraschung für mich war, wie sehr ihr alle Goth-Minister mochtet.
Ja.
Da gehe ich auch nicht mit.
Doch, ich schon. Das war für mich okay, die Überraschung. Okay. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich hatte die auch einfach nicht auf dem Schirm, aber es hat mir in dieser gotischen Stunde sehr viel Spaß
gemacht. Ja, nee, es war ein guter Auftritt. Die wissen, was sie tun. Das war schon okay. Weil was mich wirklich positiv überrascht hat, weil ich auch hinter dem Namen wenig erwartet habe, ehrlicherweise, Sagenbringer. Wie gut das ist. Die klingen so wie Equilibrium früher. Goal. Mit ein bisschen Asenblut, mit ein bisschen Feuerschwanz dabei. Tetzels Asenblut lief natürlich auch rum. Der gehört ja zum Inventar sozusagen. War bei Sagenbringer auch mit auf der Bühne bei einem Song. Aber das ist echt richtig guter Oldschool-Pagan-Metal. Wer alte Equilibrium mag, der sollte da echt mal reinhören.
Mache ich. Habe ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ich habe es auch verpasst. Werde ich tun.
Dann
danke für den Tipp.
Hol das auf jeden Fall mal nach. Und Fintroll mit Ersatzsänger, das wusste ich gar nicht, dass Vred seit Anfang des Jahres aus Gesund... Vred. Freit?
Keine Ahnung.
Naja. Sänger Fred, seit Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen pausiert er. Sie haben aber einen super guten Ersatzmann, der ordentlich Stimmung macht. Und Fintroll waren somit auch an dem Samstag so ein bisschen das Bindeglied zwischen den beiden Headlinern des Tages, nämlich Emperor und Feuerschwanz, die direkt hintereinander gespielt haben. Eigentlich undenkbar, aber am Rockharz funktioniert das und funktioniert auch gut.
Jetzt hast du schon verraten, was im Printheft steht, ne?
Ich tease ein bisschen an, da steht ja noch so viel mehr drin.
Ja,
da steht noch so viel mehr drin. Ja, Feuerschwanz fand ich auch wieder großartig. Zum ersten Mal war dieser Headliner da. Sänger Ben hat während des Konzertes erinnert an eine ganz rührende Episode vor 18 Jahren. Nämlich haben sie zum ersten Mal dort gespielt. Er selber war damals 18 Jahre alt, war zum ersten Mal auf dem Rockharz, konnte sich darum noch sehr gut daran erinnern, weil das auch der Tag war vor der Beerdigung seiner Mutter.
Also umso krasser, dass er diese Show überhaupt gespielt hat.
Total, aber er hat mir damals schon im Interview für die Titelgeschichte vor ein paar Jahren erzählt, dass Feuerschwanz damals für ihn auch wirklich so die Flucht aus der ganzen Situation waren und dass das für ihn so die Parallelwelt war, wo alles fröhlich, happy und eben die Fantasy-Mittelalterwelt war, in die er sich damals toll flüchten konnte und in die sich heute halt Zehntausende flüchten. Toller Headliner-Auftritt, ging ordentlich was, die Rohirrim ritten und das Schlauchboot schlauchte und ich war danach verklebt von vielen Miet. Das war schön. Auch Airborne waren fett, machen schon Lust auf das Album, das in Kürze erscheinen wird. Doro hat auch richtig Laune gemacht, war auch bei Feuerschwanz später nochmal mit auf der Bühne bei Valhalla und hat ordentlich Feuer und Oldschool-Metal auf das Parkett gebracht. Also schöne Mischung an Bands und an Leuten und immer super Stimmung da und toll dort. So viele Leute auch immer wieder zu treffen vor und hinter den Kulissen, echt eins der Lieblingsfestivals mittlerweile. Und wir waren natürlich nicht alleine da, sondern hatten auch noch Kollegen und Kolleginnen mit und die würden wir jetzt zu Wort kommen lassen.
Ein herzliches Hallo auch von Frank Thiesis hier. Das diesjährige Rockharz war zugleich auch meine dortige Festivalpremiere und die würde ich durchaus als vollen Erfolg werten. Aus mehreren Gründen, wie etwa dem Line-Up. Mit Halloween, Alice Cooper und Creator gab es starke Headliner, aber auch der Rest des Programms konnte stilistisch ebenso bunt gemischt voll überzeugen. Hier seien stellvertretend vor allem Majestica, Gothminister, Danko Jones oder auch Knorkator erwähnt. Aber auch die kurzen Wege, das entspannte Publikum und die eben solche Organisation sind gehörige Pluspunkte für das Spektakel zu Fuße der Teufelsmauer. Dass dann auch noch der kulinarische Teil ebenso top ist, ist das Sahnehäubchen. Während man woanders lediglich die eigene Leber schindet, bekommt man hier noch Gebratene obendrauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr.
Hi, hier ist Helen. Ich bin die Metal-Hammer-Volontärin und ich habe jetzt mein drittes Rockharz hinter mir und was soll ich sagen, also es war absolut geil. Mal von dem fantastischen Line-Up ganz abgesehen, ist das Rockharz einfach ein tolles Festival. Es ist klein, die Preise sind noch im Rahmen, die Leute sind nett und alle haben eine geile Laune und ja, also muss man wirklich sagen, absolutes Highlight waren Krypta natürlich, Creator, Zoen ganz am Ende, das war echt magisch, das war richtig, richtig toll und Emperor auch, muss man echt sagen, die haben echt richtig abgeliefert, war richtig schön.
Melanie Haag, Fotografin für den Metal Hammer. Das Rock Harz hat sich zu meinem Lieblingsfestival entpuppt. Obwohl oder wahrscheinlich eher, weil es musikalisch so ein Stilmix hat, den zwar auch andere Festivals haben, die das Ganze aber über mehrere Bühnen verteilen. Das ist ja auf dem Rock Harz nicht so. Man ist negativ gesagt allem ausgesetzt, wenn man nicht gerade hoch auf die Mauer geht. Aber das birgt halt auch total viel interessante neue Erlebnisse, Erfahrungen, Entdeckungen. Und wenn man was nicht mag, dann geht man halt woanders hin und gönnt sich ein Getränk. Und es ist einfach weiterhin so charmant, dass es ja heimelig irgendwie ist, trotz der Masse von 25.000 Leuten mittlerweile. Mein Sieger des Festivals ist also das Festival an sich. Bandtechnisch Swen, falls man sie so ausspricht, ich bin mir nie sicher. Danach Walls of Jericho, Emperor und Subway to Sally, was auch schon einen ganz guten Mix des Festivals darstellt quasi. Ja, so viel dazu. Ich freue mich total auf nächstes Jahr schon, auf Sisters of Mercy, obwohl man da ja immer nur eine Nebelwand sieht und ich mir nicht sicher bin, wie das musikalisch wird. Ich stecke aber meine ganzen Hoffnungen da rein und freue mich wieder hoch zu kraxeln zur Teufelsmauer und von dort aufs Festival zu schauen mit einem Gläschen Wein in der Hand.
Ja, so viel zum Rock Harz 2026. Das waren unsere Eindrücke. Wenn ihr eure teilen wollt, tut das sehr gerne in den Kommentaren oder schreibt uns auch eine Mail. Und ja, nächstes Jahr haben die Veranstalter auch schon ordentlich aufgefahren. Bruce Dickinson ist natürlich schon wieder eine Ansage und dementsprechend gut läuft der Vorverkauf auch und das haben sie absolut verdient.
Genau, zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme sind 90% der Tickets weg. Wenn der Podcast live geht, mal sehen, ob dann noch was da sein wird.
Ich gehe davon aus, dass die Tickets dann so gut wie weg sein werden, weil ja der öffentliche Vorverkauf noch da ist.
Also die machen irgendwas richtig auf alle Fälle. Und noch mehr zum Festival lest und seht ihr in der nächsten Metalhammer-Ausgabe. Wir haben nämlich unmittelbar nach dem Festival direkt, anstatt zu schlafen und uns zu waschen, uns an die Tastaturen geklemmt, um den Bericht einzuhacken und zu layouten und das Heft rechtzeitig in den Druck zu bringen, sodass ihr es in 2 Wochen am Kiosk findet.
Also ich habe mich gewaschen.
Oh.
Das wollte ich nur sagen. Das
hat mir keiner gesagt.
Ja.
Dass das dafür noch Zeit ist. Naja.
Ja, in jedem Fall 8 schöne Seiten mit schönen Bildern und hoffentlich schönen Texten. Zieht's euch rein. Dann waren wir noch in einem weiteren Pit, beziehungsweise Pit kann man nicht sagen, aber gestern waren wir im Olympiastadion und haben System of a Down uns reingezogen. Und es war der Hammer. Es war richtig, richtig, richtig geil. Und ich muss nochmal sagen, ich stehe so sehr drauf, wenn so ein gesamtes Stadion ausrastet und alle Leute die Texte mitsingen. Das ist so unfassbar geil.
Mhm. Kennt man ja vermehrt von deutschen Künstlern, dass das englischsprachig auch funktioniert, kriegt man nicht immer in der Form hin wie System of a Down. Das war schon richtig schöne Gänsehautmomente bei den großen Hits.
Und diese Pits, die einfach die ganze Fläche irgendwie einnehmen, das ist auch.
Ja, alle drehten sich andersrum, grandios. Alles ging durcheinander. Das sah richtig fantastisch aus, hat ordentlich Stimmung gemacht und die Band halt auch super drauf. So knackige, aber coole Ansagen. Stimmungsvolle Ansagen, Witze gemacht, das hat echt Laune gemacht.
Ja, und die halt hintereinander weggeballert haben auf die
voll,
Hits, ne?
So voll. Zack, zack, zack. Das hat angefangen und 1,5 Stunden später einen einfach ausgespuckt. Ohne Pause ging das durch, das war richtig fett. Und auch Queens of the Stone Age als Vorband kam auch super an, das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, das ist vielleicht zu viel Stoner, zu viel Schunkel, Groove, was auch immer für die System of Down Fans, aber nee, das hat echt gut für Stimmung gesorgt und auch schon erste Pits und das ging überhaupt nicht unter. Da waren echt Leute auch für Queens of the Stone Age da.
Ja, und dann von aus dem Pit geht es jetzt nochmal in den Pit, genauer gesagt ins Kino. Und zwar habe ich da noch was für euch.
Live to Win, die Verlosung.
Und zwar hat Andy Brings, Ex-Gitarrist von Sodom, Chef von Double Cross Syndrome und Pod-Promi, sich in die Rolle des Regisseurs begeben und eine Filmdokumentation gedreht. Das gute Stück heißt Diagnose Festival Fieber und ist auf dem Summer Breeze 2025 entstanden. Es geht hier um die schwerkranke Yvonne, die sich trotz diverser Handicaps es nicht nehmen lässt, ein Festival zu besuchen. Also eine zu Herzen gehende Geschichte über Metal und Inklusion. Natürlich eine wunderbare Liebeserklärung auch an unsere großartige Szene. Die Premiere dieses Films steigt am 22. Juli im Eulenspiegel-Kino in Essen Und die Verantwortlichen bieten euch hier jetzt 2x2 Tickets dafür an. Anreise und Übernachtung sind nicht dabei. Es geht hier nur um die Eintrittskarten zur Premiere. Und wer diese gewinnen will, schreibt bitte bis nächsten Freitag, den 17.07.2026, 12 Uhr mittags, eine E-Mail an redaktion@metalhammer.de mit dem Betreff Festivalfieber. Der Rechtsweg ist wie üblich ausgeschlossen und wir wünschen euch viel Glück.
Nach Pit und Kino, würde ich sagen, gucken wir jetzt in die Plattenläden.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Und für unser Album der Woche geht's mal wieder in die US of A. Und zwar ins sonnige Kalifornien, wo im Jahr 2002 die Gruppe Devil Driver geboren wurde. Bereits ein Jahr nach der Gründung erschien ihr gleichnamiges Debütalbum. Stilistisch bewegen wir uns hier ja mal wieder im für mich so ein bisschen diffusen Bereich Groove Metal. Also als Orientierung dienen da Bands wie Machine Head und Pantera sowie Adjektive wie wuchtig, schwer, wütend, aggressiv. Personell steht seit Beginn ganz klar Bandgründer und Sänger Des Farfara im Zentrum. 2022 kehrte Gründungsbassist John Miller nach einer längeren Absenz zurück. Und die anderen drei Mitstreiter sind relativ neu dabei. Leadgitarrist Gabe Mangold hat das nun erscheinende 11. Studioalbum sogar produziert. Es trägt den Namen Strike and Kill und soll sich Farfara zufolge wieder an den Ursprüngen der Band orientieren. Der Bandchef ist vor den Aufnahmen durch einige, ja doch ziemlich schwere Jahre gegangen und hat auf diesem Werk einfach alles rausgelassen, was ihn da zuletzt umgetrieben hat. Und das hört man auch, oder was meinst du?
Ich glaube, er sagt vor jedem Album, dass sich das wieder an den ersten orientiert und das härteste und ehrlichste und brutalste aller Zeiten ist. Diesmal aber, glaube ich, stimmt es tatsächlich.
Treffer!
Die letzten waren auch schon gut, aber das ist tatsächlich nochmal ein stärkeres Album und hat mich als, vielleicht ist Fan zu viel gesagt, aber schon Möger, so der ersten Devil Driver Phase, so das zweite, dritte, vierte Album, schon echt nochmal umgehauen und mitgenommen. Richtig, richtig gut. Dig Your Own Grave, der erste Song von Strike and Kill. Ich musste gucken, ob ich den Player versehentlich, weil ich vorher einen Podcast gehört hätte oder so, auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt hätte. War aber nicht der Fall. Es ist echt so schnell. Es ist rasend und brutal.
Du hörst Podcast in 1,5-facher Geschwindigkeit?
Ich habe ja keine Zeit.
Ach, das ist krass. Okay, das ist ja ein Hack.
Also es ist fast schon Slipknot-artig, was da passiert. Unverkennbar ist der Gesang, der Songaufbau mit dem erlösenden Refrain und den Mitgröhlzeilen. Das ist alles typisch Devil Driver, alles typisch Des Farfara. Und meisterhaft ist dieses Konstrukt aus Brutalität, dem kurzen Zurücknehmen und Aufplustern, um dann zu explodieren. Die Gitarren grooven und ballern nicht nur, sondern setzen auch frickelnde und vor allem melodische Akzente. Es ist der perfekt brutal hittige Einstieg in das Album, das dann genau auch so weitergeht. Dead in the Water ist noch ein bisschen tiefer gestimmt, klingt mehr nach Pantera und Machine Head und unterstreicht so das Talent von Devil Driver in den besten Momenten, trotz Brutalität, Wut und Raserei, Songs mit eigener Identität zu schaffen, weil jeder der Songs, auch so ähnlich sie strukturiert auch sein mögen und so ähnlich sie halt auch klingen und halt nach Devil Driver einfach klingen, so einzigartig und auseinanderhaltbar sind sie tatsächlich auch. In the Moonlight ist so ein Hit der Marke These Fighting Words, das heißt hohe Geschwindigkeit, Heftigkeit und Wahnwitz treffen auf Gefühligkeit und einen herausragenden melodischen, kämpferischen Refrain. Dazu ein tolles melodisches Gitarrensolo hier und beim Song insgesamt kommen die klassischen Metal-Einflüsse einfach raus, wegen denen auch Männerchor-Liebhaber wie ich eben was mit dieser Band anfangen können.
Männerchor-Liebhaber.
Schon seit jeher.
Ich bin auch Männerchor-Liebhaber.
Ja, Männerchöre ballern ja auch. Aber es ballert halt auch ohne Männerchöre, wenn man so macht wie Devil Driver. Manchmal geht es auch ein bisschen moderner in Anführungszeichen voran. Es ist ja eh schon eine moderne Art von Metal. Headed for the Fall mit so elektronischen und Keyboard-Sounds. Gerade im Refrain schillert unter all diesen Effekten, erinnert es ein bisschen an Flames. Manchmal klingt es auch ein bisschen mehr nach Industrial Metal, wie im Song Shut the Silence On. Aus dem Nichts heraus kommt dann auch so eine Halbballade gegen Ende des Albums, Summoning the Shadows. Von Akustik und unverzerrten Gitarren getragen, wird hinten raus doch wieder laut und wütend, aber lebt dadurch, dass sie sich viel Zeit nimmt, das einzuleiten und dann am Ende raus zu explodieren. Es sind auch einige Songs drauf, die sind mehr vom Ähnlichen, sind nicht schlecht, gehen ein bisschen unter den anderen unter, aber die Hitdichte ist echt hoch und die Energie wird gehalten über die 13 Songs. Das ist echt richtig stark und erinnert oft an alte Hits wie Clouds Over California oder These Fighting Words. Devil Driver schaffen es, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr, bei mir so hängen zu bleiben wie mit diesen alten Hits, die mich halt damals für die Band überzeugt haben und abgeholt haben. Einfach weil das damals neu war und ich anders Musik gehört habe und anders aufgenommen habe als jetzt. Aber ganz neutral betrachtet, die Songs jetzt sind echt sehr nah an dem dran und es ist echt ein saugutes Devil Driver Album.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht der größte Devil Driver Fan der Welt, muss aber sagen, dass mich dieses Album auch richtig kalt erwischt hat. Also der Einsteiger Dig Your Own Grave ist schon so eine absolute Offenbarung, also furios und rasant und irre wütend, aber eben auch mit so einer Art von melodischem Refrain. Noch ein bisschen packender finde ich dann im Anschluss Dead in the Water. Da tritt auch zum ersten Mal diese wirklich starke Gitarrenarbeit so richtig hervor. Also da hat er sich schon echt gute neue Leute geangelt, muss man sagen. Hervorzuheben ist aber auch seine richtig angepisste stimmliche Darbietung. Oh ja. Also die nimmt einen einfach unweigerlich gefangen. Singen oder zumindest sowas in der Art kann er auch, wie wir im schwer melodischen Refrain von Sanctified in Scars hören. Stellenweise klingt Strike and Kill echt überwältigend. Dann wieder geht's emotional unter die Haut. Durchgehend gelingt Devil Driver, so eine ganz besondere Dringlichkeit aufzubauen und die Hörerschaft so in stete Alarmbereitschaft zu versetzen. Es lässt einen einfach nie kalt und los. Das ist natürlich alles recht amerikanisch aufgezogen und produziert, aber klar, ist eine US-Band, was soll man anderes erwarten? Verrückt genug, dass es mit In the Moonlight auch noch so eine Nummer mit balladesken Beginn, Melo-Death-Riffing und Klagesang gibt. Das sticht in diesem ballernden Grundklang dann schon sehr hervor, obwohl auch dieser Song stellenweise Tempo macht und auf die Kacke haut. Ja, du hast es auch schon gesagt, in der Folge geht es auch wieder gut zur Sache, etwa mit dem bretternden Ride or Die, den Breakdown-Offensiven Headed for the Fall und Shut the Silence On oder auch dem verspielten Never Coming Home, das auch so eine kurze zurückgenommene Passage nochmal beinhaltet. Dann gibt es noch einen weiteren Ruhepol, nämlich der Beginn dieses Kurztracks, den du auch erwähnt hattest, Summoning Shadows. Diese kleinen Pausen sind auch immer wieder ganz nötig im Geballer, um einfach so Überreizung zu verhindern. Das Album bleibt aber trotzdem energetisch und intensiv. Es kommt also keinerlei Langeweile oder Ähnliches auf. Und klar, mit 13 Songs ist Strike and Kill recht lang geraten. Am Ende klingeln einem auch richtig gut die Ohren. Aber ich bin auch der Meinung, dass Devil Driver hier ein echt starkes Werk gelungen ist, dem definitiv Gehör geschenkt werden muss. Nicht nur, wenn man mal wieder so richtig wütend auf die verdammte Welt ist.
Ja, das ist Death for Fahrer auf diesem Album auch wirklich hörbar und das tut dem halt auch gut. Auch die letzten Alben waren gut, nachdem es so eine Durststrecke gab, so Mitte der 2010er. Ich glaube, Winter Kills war, glaube ich, das letzte starke Album und dann war es so ein bisschen so, puh, ja, ein bisschen kraftlos geworden zwischendurch. Die letzten Alben haben schon wieder an Fahrt aufgenommen, aber das jetzt, also er musste nochmal richtig durch die Scheiße gehen. Er hatte, ich glaube, er war halb tot oder war er sogar klinisch tot nach einer Covid-Infektion auch, die sich bei ihm aufs Herz geschlagen hat.
Ich glaube, seine Frau hatte
Krebs. Und seine Frau hatte auch Krebs. Also, und er ist der Manager von Cradle of Filth. Ja. Da gab es ja auch ein paar Verwerfungen zuletzt.
Hat ein paar Nerven gekostet.
Womöglich. Er lässt da hier jetzt alles schön raus. Also von daher schade, dass er immer so viel durchmachen muss, damit es gut wird. Aber das Ergebnis spricht halt für sich.
Und wenn wir ehrlich sind, ist doch die beste Kunst auch die, die
aus Leid entsteht.
Eben, ne?
Darum ist bei uns auch jedes Heft so ein Kunstwerk.
Ja, genau, weil wir sehr dabei leiden. Es ist wirklich so. Ihr macht euch keine Vorstellung. Wir verzichten heute auf ein Interview, sonst wird es einfach zu lang. Stattdessen gab es ja den ausführlichen Rückblick aufs Rockharz. Und in der nächsten Woche, genauer gesagt ab dem 17. Juli, erwartet euch dann wieder bereits eine neue Episode des Metal Hammer Podcasts. Dann wieder wie gewohnt mit den wichtigsten Neuigkeiten aus der Szene, unserem Album der Woche und dann auch wieder einem Interviewgast. Und zwar wird das sein Sarah Lüngen von The Changency, einer Berliner Agentur für nachhaltigen Wandel. Lasst euch überraschen und schaltet nächste Woche gerne rein, wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wiederhören.
Meine Johann Heck-Stimme.